Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du in dem Raum bist. Ich möchte dir Danke sagen, dass du bei uns bist, Herr. Du wirst uns niemals verlassen. Und ich möchte dir Danke sagen für alles, was du in unserem Leben gemacht hast, in jedem Einzelnen von dem, der in dem Raum ist. Herr, du weißt, mit was jeder kämpft in dem Raum. Du weißt unsere Probleme, Herr, unsere Wünsche. Ich möchte einfach bitten, dass du jetzt mich segnest, dass du durch mich redest, Herr. Sprich durch mich und sprich zu uns ganz individuell, Herr. Und ja, offenbar die Herr. Danke. Amen. Ja. Hast du dich schon jemals gefragt, wie viele Gesetze es in Österreich gibt? Ich habe das einmal recherchiert und ich bin nicht wirklich zu einem guten Ergebnis gekommen. Ich habe was anderes gefunden. In Deutschland 2005 hat es für einen deutschen Bürger 2.197 Bundesgesetze mit 46.777 Einzelvorschriften und 3.131 Verordnungen und 39.197 Einzelvorschriften geben. Und dazu kommen noch die ganzen Landesgesetze und die ganzen Gesetze von der Europäischen Union. Also insgesamt hat sich der deutsche Bürger an 150.000 Gesetze halten müssen. Ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie viele Gesetze du kennst, aber ja, wenn man ein Gesetz bricht, dann hat das auch meistens Konsequenzen. Aber hier erzähle ich halt von einem Gesetz, das perfekt ist. Ein Gesetz, das keine Fehler hat. Ein Gesetz, das makellos ist. Ihr habt das sicher vielleicht selber schon erlebt, die österreichischen Gesetze, sie sind nicht perfekt. Es gibt Fehler, aber sie sind richtig gut. Es ist gut, dass wir Gesetze haben. Wir brauchen Gesetze. Und genauso wie der Staat Gesetze erlässt, um unser geregeltes und faires Leben zu gewährleisten, so hat auch Gott Gesetze erlassen. Aber wir wissen, die Bibel sagt uns das, dass Gottes Gesetze, sie sind perfekt, sie sind makellos, ohne Fehler. Und genau um das geht es halt im Bibeltext, in Matthäus 5, Vers 17 bis 20, wenn du die Bibel mit hast. Da steht, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird er in Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt es sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Also wir lesen da, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und bevor wir uns jetzt den Bibeltext ein bisschen näher anschauen, mich hier ein bisschen weiter ausholen und nur ganz kurz über Gottes Gesetz sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da geht mit Gottes Gesetz, was die Einstellung dazu ist, aber ich würde einfach bitten, bleib dran und hör zu. Also im Alten Testament finden wir 613 Gesetze. Das Gesetz ist eine Einheit, aber es wird meist in drei Teile unterteilt. Es gibt Gesetze für den Staat, beziehungsweise für den König, Herrscher. Noch zu lesen in 2. Mose 21,2. Sprich, da steht drinnen, was der König zum tun hat, was er einhalten muss und welche Strafen auf welche Vergehen stehen. Zum Beispiel hat der König täglich das Gesetz studieren müssen, weil dann ist ihm von Gott eine lange Gesetze, bitte? Bitte? Genau, Regentschaft, danke. Regentschaft garantiert worden. Aber wir lesen, dass sie da nicht recht viele Könige dran gehalten haben. Genau, Regierungszeit, da habe ich es ja hergeschrieben. Also, und dann findet man Gesetze für Zeremonien in 2. Mose 25, Vers 1. Da werden Rituale, Bräuche beschrieben, wie zum Beispiel, was für Richtlinien muss ein muss die Opfergabe erfüllen, was für Vorgaben muss das Tier einhalten. Man hat nicht jedes Tier nehmen können. Oder zum Beispiel, wenn man die Bundeslage zum Tragen hat und solche Sachen. Und zum Schluss gibt es dann noch Gesetze für die Moral in 2. Mose 34, 28, sprich Gesetze über die soziale Gerechtigkeit etc. Und der Rest dieser Gesetze dann, die dann überbleiben, die basieren auf den 10 Geboten. Zum Beispiel ist den Israeliten gesagt worden, baut einen Zaun um euer Dach herum, aus dem Grund, weil die Israeliten viel am Dach gearbeitet haben und man dadurch dem Gesetz, du sollst nicht töten, vorbeugen wird. Genau. Und die Frage ist jetzt, warum ist Gottes Gesetz so gut? Warum ist Gottes Gesetz so heilig und gut für uns? Und zuallererst, Gottes Gesetz offenbart, wer Gott ist. Weil Gottes Gesetz sagt uns, wer Gott ist, wie er tickt. Er sagt uns, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Also Gottes Gesetz ist eine Abbildung von seinem Charakter. Es widerspiegelt Gottes Eigenschaften. Also durch Gottes Gesetz haben wir die Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen. Wir alle, wir sollten uns dann auch zu sehnen, zu erfahren, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Wenn du eine Frau hast oder wenn du eine Frau kennenlernst oder umgekehrt, wenn du einen Mann kennenlernst, dann möchte ich wissen, was gefällt der Frau? Was sind ihre Vorzüge? Was macht die Frau glücklich? Oder was macht die Frau traurig? Was bringt die Frau zum Weinen? Das möchte ich wissen. Genauso ist es mit Gottes Gesetz. Weil Gottes Gesetz gibt uns einen Einblick, wer Gott ist. Weil Gottes Gesetz ist ein Bild für Gottes Herz. Weil Gott selber, der sehnt sich nach diesen Gesetzen. Gott sehnt sich nach diesen Werten. Und schon allein der Fakt, dass Gott derjenige ist, der uns das gibt, sollte das Gesetz eine Rolle spielen. Weil wir sollten das Gesetz studieren. Die 10 Gebote, die verraten uns irrsinnig viel über Gott. Weiters sollten die anderen Nationen in Israel erkennen, wer Gott ist. Durch Israel sollten alle anderen Nationen sehen, wer Gott ist. Sie sollen sehen, wow, der Gott ist herrlich, der Gott ist gut. Das Gesetz wird dazu gedacht, Israel von den Das Gesetz war dazu gedacht, dass Israel von den anderen Nationen abgrenzt wird und hervorzuheben. Weil wenn du ein Kind hast, dann möchtest du dem Kind richtige Werte beibringen und richtige Werte lernen, damit es erstens vor falschen Werten geschützt wird und zweitens, dass das Kind richtige Werte vorlebt für andere Menschen, die dann diese richtigen Werte übernehmen. Gott gibt Israel die Gebote, damit sie erstens vor den falschen Glauben und Handlungen anderer Nationen geschützt sind und dass die in anderen Nationen sehen, wow, diese Gebote, die sind gut, dieser Gott, der ist gut. Und dass die dann das übernehmen können. Und das Gesetz kommt von einem heiligen Gott, der sich durch das Gesetz zu uns selber offenbart. Es ist die eine Seite, warum Gottes Gesetz gut ist, warum es heilig ist, warum es recht ist. Und die andere Seite ist, Gottes Gesetz zeigt uns die Sünde auf. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Das sagt uns Paulus in Römer 3, Vers 20. Und das mag jetzt im ersten Moment nicht recht einladend klingen für die, aber diese Eigenschaft, die ist essentiell für unsere Rettung. Diese Eigenschaft vom Gesetz, die ist notwendig. Durch das Gesetz können wir zwischen Gut und Böse unterscheiden. Weil wir wissen, was Recht und Unrecht ist. Weil Gottes Gesetz ist unersetzlich und es ist von großer Bedeutung. Weil wir alle müssen erkennen, beziehungsweise es muss uns aufgezeigt werden, dass wir sündige Menschen sind. Wir müssen erkennen, wir haben vor einem Gott gesündigt. Wir sind schuldig geworden vor einem Gott. Ein Beispiel. Gott hat uns alle in dem Raum, alle Menschen auf dieser Erde, hat Gott die Fähigkeit gegeben, Schmerz zu empfinden. Keiner spürt keinen körperlichen Schmerz, aber es ist ein Segen. Was für ein Segen das ist, dass wir körperlichen Schmerz empfinden können. Lass mich das ein bisschen verdeutlichen. Wenn ich keinen Schmerz empfinden darf, dann könnte ich meine Hand auf eine heiße Herdplatte legen. Und ich kann die Hand so lange liegen lassen, bis meine Hand verbrennt ist, bis nichts mehr überbleibt, bis meine Hand komplett funktionslos worden ist. Ich kann die Hand nicht mehr gebrauchen. Und wenn ich zum Doktor gehe, dann wird mir der wahrscheinlich die Hand abnehmen. Die Hand ist nicht mehr zum Gebrauchen, sie ist nutzlos. Aber zum Glück und durch Gottes Gnade haben wir die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Weil dank Gott besitzt unser Körper diesen Schutzmechanismus. Weil wenn ich meine Hand auf eine heiße Herdplatte lege, dann merke ich, wow, da stimmt was nicht, das ist nicht gut. Das passt nicht. Und genauso ist, wenn du Kinder hast, wirst du sicher dein Kind gesagt haben, hey, leg deine Hand nicht auf eine heiße Herdplatte. Tu das nicht. Und wenn dein Kind schon beim Herd schon so herumtapst, dann wirst du dem Kind wahrscheinlich sagen, greif doch nicht hin! Das ist nicht gut. Es mag fürs Kind vielleicht jetzt nicht so gut wirken, aber es ist gut. Es ist wichtig, bevor sich das Kind verbrennt, musst du ihm das sagen. Und genauso ist es mit Gottes Gesetz. Ja, dadurch, dass mir meine Sünde aufgezeigt wird, dadurch, dass uns die Sünde aufgezeigt wird, durch das Gesetz, wird mir gesagt, welche Handlungen nicht gut sind, welche Handlungen mich zerstören werden. Und es sagt mir, welche Handlungen gut sind, welche Handlungen okay sind. Okay, ohne Gottes Gesetz wüsste ich niemals so eindeutig, dass ich vor Gott schuldig geworden bin. Wenn wir Gottes Gesetz nicht hätten, dann hätten wir ein gewaltiges Problem. Also Gottes Gesetz und Gebote sind gut für uns. Sie sind für unseren eigenen Schutz, für unser eigenes Wohlergehen. Richtet euch nach seinen Geboten und Ordnungen, die ich euch heute gebe. Dann wird es euch gut gehen. 5. Mose 10, Vers 13. Und die Geschichte hat uns aber eins ganz klar aufgezeigt. Aber ich bin mir sicher, ihr habt es schon selber erlebt. Weil ihr erlebt es jeden Tag. Die Geschichte hat uns ganz, ganz klar gezeigt, dass niemand es schaffen kann, das Gesetz voll und ganz zu halten. Es ist unmöglich. Im Alten Testament sehen wir, wie die Israeliten immer wieder daran scheitern, Gottes Gesetz, Gottes Anspruch gerecht zu werden. Und das finde ich echt interessant. Die 10 Gebote, ist interessant, weil wir können die Gebote nicht halten, aber die 10 Gebote ist der Anspruch von Gott an uns. Das ist der Anspruch, den ein heiliger, allmächtiger, allwissender, schöpfender Gott hat. So sollten wir sein. Okay, Vers 20 sagt uns, ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser fühlt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Okay, also unsere Gerechtigkeit muss die der Pharisäer und der Schriftgelehrten übertreffen, um in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren schon so penibel mit dem Gesetz, die haben das Gesetz so ernst genommen. Die haben gefastet und die opferten regelmäßig. Die haben das ganze Alte Testament auswendig können. Also sie sollten ein gutes Verständnis von Gottes Gerechtigkeit haben und sie sollten gerecht handeln. Also sie waren Vorbilder, oder beziehungsweise sie sollten Vorbilder sein. So war die Grundidee. Wir sehen im Neuen Testament, dass Pharisäer und Schriftgelehrten, bei denen das nicht immer der Fall ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es Pharisäer und Schriftgelehrten gegeben haben, die dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion erfüllt haben. Und wenn es die Pharisäer und Schriftgelehrten schon so heilig waren, und wie viel schwieriger wird es dann, die Gerechtigkeit zu übertreffen, um weites übertreffen? Gottes Gesetz ist Gottes Anspruch an uns. So müssen wir sein, so müssten wir sein, um mit Gott eine Gemeinschaft zu haben. Aber für uns ist das unerreichbar. Wir können das Gesetz nicht halten. Und somit kommen wir jetzt zurück zum Text. Jesus sagt uns im Vers 17, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Da keiner Gottes Anspruch gerecht werden kann, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir Menschen zahlen selbst für unsere Schuld, was wir über nicht können. Wir haben vor einem ewigen Gott gesündigt. Wir können diese Schuld nie abbezahlen. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Und damit ist nicht nur der physische Tod gemeint, sondern die ewige Trennung von Gott. Die ewige Trennung von dem Lebensgeber. Die ewige Trennung von dem Brot des Lebens. Das ist die erste Möglichkeit. Also das Gesetz, es zeigt uns nicht nur die Sünde auf, sondern es zeigt uns nur was anderes auf. Und zwar, dass wir Menschen, dass jeder Mensch, ich, du, jeder Mensch in diesem Raum, jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen jemanden, der uns von dieser Erstmöglichkeit bewahrt, der uns von dieser Konsequenz bewahrt. Wir brauchen jemanden, der dazu erstens in der Lage ist, das Gesetz zu erfüllen und zweitens auch willig ist, das zu tun. Also das Gesetz spiegelt erstens Gottes Wesen nieder, wer er ist, wie er tickt. Es spiegelt unser Wesen nieder, wer wir sind. Und es spiegelt unsere Hoffnung nieder. Es spiegelt unsere Verheißung nieder. Es spiegelt Jesus Christus nieder. Und damit kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Weil Gott stellt einen gerechten Ersatz zur Verfügung. Ein Ersatz, der Gottes Anspruch gerecht werden kann. Ein Ersatz, der Gottes Gesetz erfüllen kann. Nicht nur, dass er alles erfüllt, sondern dass er unseren Platz einnimmt. Dass er unsere Strafe tragt. Weil unsere Strafe getrennt sein von Gott. Und genau deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und um Gottes Anspruch gerecht zu werden und um dann unseren Platz einzunehmen. Die Strafe, die wir verdient hätten. Weil nur Gott selbst kann diesen Anspruch gerecht werden. Nur Jesus Christus, nur Jesus kann das Gesetz erfüllen. Weil Jesus hat am Kreuz die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Wir waren nicht in der Lage, unsere Strafe zu tragen. Denn Jesus hat uns Gott einen Stellvertreter gegeben, der bei Gott selbst unsere Schuld bezahlt. Weil es war erstens der leibliche Tod am Kreuz und zweitens der spirituelle Tod, wo er von Gott getrennt war. Bis zu dem Punkt am Kreuz, bis zu dem Moment am Kreuz, hat Jesus und Gott in einer perfekten Liebesbeziehung gelebt. In einer perfekten Liebesbeziehung. Und am Kreuz hat Gott Jesus die kalte Schulter gezeigt. Am Kreuz hat sich Gott von Jesus abgewendet. Und der ganze Zorn, der mir gilt, und mir gegolten hat, der ganze Zorn, der uns gilt, der Christ gegolten hat, der ganze Zorn, der ist auf Jesus gelegt worden. Auf seinen eigenen Sohn. Stell dir vor, du hast ein Kind, und viele von euch haben Kinder. Stell dir vor, du hast ein Kind, und du liebst ein Kind. Du liebst es von ganzem Herzen. Es ist dein Kind, dein eigenes Fleisch und Blut. Es ist ein Teil von dir. Und der Kind liebt dich. Von ganzem Herzen. Ihr liebt euch. Und dann eines Tages traust du weg von dem Kind. Und der ganze Zorn und Hass, der in dir ist, den legst du auf dein Kind. Kannst du dir vorstellen, wie es dem Kind geht? Kannst du dir vorstellen, wie es Jesus Christus am Kreuz gegangen ist? Wo er getrennt war von seinem Vater, von seinem Lebensgeber. Es war also nicht nur das körperliche Leiden am Kreuz, sondern vor allem die getrennt sind von Gott, weil die Strafe für unsere Sünde, die die Kreuzigung so schmerzhaft gemacht hat für Jesus. Und natürlich hat Gott gewusst, er hat von Anfang an gewusst, dass wir diesen Gesetz, den Anspruch, den werden wir nicht erfüllen können. Ja, wir werden diese Gesetze nicht einhalten können. Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja, wieso hat Gott dann die Gesetze nicht einfacher gemacht? War das eine Möglichkeit, oder? Aber Gott kann die Gesetze nicht weniger schwierig machen. Er kann seinen Anspruch nicht reduzieren. Weil das Gesetz reflektiert seinen Charakter. Das Gesetz zeigt uns, wer Gott ist. Weil daher hat Jesus das Gesetz erfüllen müssen. Er hat unsere Strafe getragen, welches das Gesetz gefordert hat. Und das Kreuz, das war schon immer Gottes Plan. Schon immer. Das war sein Plan A. Und das finden wir schon in 1. Mose 3, Vers 15. Da steht, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Ja, mit dem Nachwuchs ist kein anderer gemeint als Jesus, der aus der Linie David hervorkommt. Die Nachkommen von der Frau. Und es ist so cool, so cool. Adam und Eva sündigen am Anfang von der Bibel. Und was macht Gott? Er sagt, am Anfang in der Bibel, er sagt, hey, ich werde das wieder in Ordnung bringen. Ich bin der, der das in Ordnung bringt. Nicht du, ich mache das in Ordnung. Gott macht das wieder in Ordnung. Hey, Gott sagt uns schon am Anfang von der Bibel, dass er das Beste und das größte Geschenk geben wird, was er geben kann. Er hat uns alles gegeben. Gott hat nichts zurückgehalten von uns. Er hat uns das Leben von seinem geliebten Sohn gegeben. Und weil Jesus das Gesetz erfüllt hat, kommt es oft die Frage auf, ob wir Christen an das Gesetz gebunden sind. Müssen wir die 10 Gebote nur halten? Müssen wir alle Gesetze halten oder nur ein paar? Hältst du die 10 Gebote? Der Bibeltext sagt uns in Vers 18: Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren. Solange Himmel und Erde bestehen, alles muss sich erfüllen. Denn nicht der kleinste Buchstabe vom Alten Testament wird je an Gültigkeit verlieren, solange es Himmel und Erde gibt. Herr Paulus sagt uns in Römer 7, Vers 6, aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Ja, wie passen die zwei Aussagen jetzt zusammen? Gesetz ist gültig, aber wir sind tot im Gesetz. Weil die beiden Texte sagen uns, das Gesetz ist gültig, es vergeht nicht, solange Himmel und Erde sind. Aber wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, dann bist du mit Jesus Christus gekreuzigt worden. Und gegenüber dem Gesetz bist du tot. Man kann einen toten Menschen nicht anklagen. Du kannst einen toten Menschen nicht strafen. Du kannst einen toten Menschen nicht vor Gericht ziehen. Und jetzt, weil wir dem Gesetz gegenüber tot sind, haben wir neue Freiheit. Und zwar die Freiheit, Jesus Christus zu dienen. Weil wir eben nicht mehr an das Gesetz gebunden sind. Wir leben nicht unter dem Gesetz, sondern wir leben unter Gottes Gnade. Ja, und wie schaut jetzt Gottes Gnade aus? Wie schaut es aus, unter dem Gesetz Christi zu leben? Und die Bibel sagt uns im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 21, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden, aber Jesus sagt uns ganz klar, wenn du mich liebst, Daniel, dann hältst du meine Gebote. dann lebst du nach meinen Geboten. Die Gebote aus dem Alten Testament sind immer noch relevant für uns alle, heute. Nicht mehr alle, die ganzen zum Beispiel Reinigungsprozesse und solche Sachen sind alle erfüllt worden in Jesus. Aber die 10 Gebote gehören für uns noch. Das Gesetz bringt uns nicht mehr den Tod, so wie es früher davor war. Das Gesetz verleitet uns nicht mehr zur Sünde. Aber ich möchte das Gebot halten, ich möchte die 10 Gebote halten, weil ich Gott liebe, weil ich Jesus liebe. An den darauffolgenden Texten im Matthäus-Evangelium interpretiert Jesus ein paar Gesetze richtig. Da steht, wie ihr wisst, wurden unsere Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor einem Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch schon, wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat und wird verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Herr Gott, Jesus sagt uns da, was diese Gesetze wirklich bedeuten. Weil es heißt nicht nur, heute habe ich keinen umgebracht, heute habe ich das Gesetz erfüllt. Die Gesetze sind viel tiefgreifender. Wenn ich mir nur schon denke, was bist denn du für einer? Dann habe ich das Gesetz schon gebrochen. Und auf die Frage, welches das wichtigste Gebot ist, antwortet Jesus im Matthäus-Evangelium. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Lieb Gott und deine Mitmenschen von ganzem Herzen. Die zwei Gebote, die fassen alle Gebote zusammen. Zwei Gebote. Macht sie einfach an. Ist es aber nicht. Versuch die Woche einmal, dich darauf zu konzentrieren, Gott zu lieben mit deinem ganzen Herzen. Versuch deine Mitmenschen zu lieben. Ist gar nicht so leicht. Überhaupt nicht. Bei mir in der Arbeit, da habe ich einen Kollegen, ganz ehrlich, ich mag ihn einfach nicht. Es fällt mir so schwer, ihn zu lieben. So schwer. Und ich kann das nicht. Weil nur durch die Liebe von Jesus Christus kann ich ihn lieben. Und es ist einfach. Es ist einfach, der Frau zu lieben. Es ist einfach, einen Freund zu lieben. Aber es ist schwierig, den Feind zu lieben. Es ist schwierig, jemanden zu lieben, den du nicht magst. Aber genau auf das ruft uns Jesus an. Genau das erwartet Gott. Weil Gott hat uns geliebt, wo wir nur Feinde waren. Wer macht es zu dem täglichen Gebet? Jeden Tag, wenn du aufstehst in der Früh. Herr Jesus, bitte lass mich heute alle Menschen lieben. Lass mich die von ganzem Herzen lieben. Macht es zu dem Gebet. Durch das Halten vom Gesetz werden wir nicht errettet werden. Nur durch das Werk von Jesus Christus sind wir errettet. Wir halten die 10 Gebote, weil wir Jesus Christus lieben. Gehören aus Dankbarkeit, weil wir wissen, die 10 Gebote sind gut für uns. Sie sind wichtig. Sie schützen uns. Wir werden aber vor Gott nicht besser dastehen, wenn wir ihm sagen, schau her, heute habe ich alle Gebote gehalten. Super, gell? Nein. Wir stehen vor Gott besser da, durch das, was Jesus Christus gemacht hat. Wenn Gott uns anschaut, wenn Gott einen Christen anschaut, dann sieht er einen gerechten Menschen. Er ist eine Sünde, so weiß wie Schnee. Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 5, Vers 3. Und jetzt nur ganz kurz zum Vers 19 in den Text. Es sagt uns, Gottes Gesetz ist gültig und es zeigt uns Gottes Gnade. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt und andere dazu verleitet, dasselbe zu tun, wird ein Gottes himmlischen Reich nicht viel bedeuten. Wer sich aber nach Gottes Geboten richtet und sie anderen weitersagt, der wird in Gottes himmlischen Reich großes Ansehen haben. Ja, ganz wichtig, erklär Gottes Gebot, erklär die 10 Gebote nicht für ungültig. Ja, die werden bestehen, solange es Himmel und Erde gibt. Ja, das ist interessant. Es ist Gottes Gnade, dass Christen gerettet werden, wenn sie eine falsche Lehre verbreiten. Es ist Gottes Gnade. Gottes Gnade ist so groß. Es gibt Christen, die lernen manches falsch und die predigen nicht mehr die Wahrheit. Kein Prediger, kein Christ, keiner von uns in dem Raum ist dafür geschützt, eine falsche Lehre zu verbreiten. Aber Gott hat eine Gnade für uns, wenn wir falsche Lehre verbreiten. Gott hat Gnade für diejenigen, die manches falsch lernen. Ja, mit falschen Lehren sind es nicht nur Prediger gemeint, sondern sind wir alle gemeint. Ich kann genauso in einem persönlichen Gespräch mit wem anderen eine falsche Lehre verbreiten, indem ich sage, hey, Sex vor der Ehe ist Geld in Ordnung, ist nicht so schlimm. Weil Steuern hinterziehen, naja, das macht nichts. Jeder fährt schnell, gell? Alles falsche Lehren. Und wie es im Himmel einmal ausschauen wird und inwiefern jemand im himmlischen Reich nicht viel bedeuten wird, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das ausschaut. Die Bibel spricht öfters von einem Lohn, den wir für unsere Zeit hier auf der Erde erhalten werden. Aber wie dieser Lohn genau ausschaut, ich weiß nicht und ganz ehrlich, ich traue mir dazu nichts sagen, weil es eben nicht weiß. Aber ich finde, was wichtig ist und was wir uns alle merken sollen, ist, dass letztendlich im Himmel werden wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Der für uns gestorben ist. Der hat eine Möglichkeit wieder, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Ja, und um das geht es hauptsächlich im Himmel. Ja, wenn du nur nicht in Gottes Gnade fallen lassen hast, dann möchte ich dir ermutigen, ja, mach es. Mach es. Gott hat alles aufgegeben. Er hat das perfekte Lamm zur Verfügung gestellt. Er hat dir alles gegeben. Ja, wie viel weniger werden wir die Strafe entkommen, wenn wir Gottes unvergleichliches Rettungsangebot ausschlagen? In Hebräer 2, Vers 3. Ja, verlass dich nicht auf deine guten Werken, weil sie werden dich nicht retten können. Verlass dich nicht auf deine guten Taten, weil sie werden vor Gott nicht bestehen. Okay, Gott wird auf das nicht schauen. Gott wird schauen, ob du seinen Sohn angenommen hast oder nicht. Auf dich schaut Gott. Okay. Schlag das Rettungsgebot nicht aus. Okay. Wenn du noch keine Beziehung mit Jesus hast, hey, dann fang eine Beziehung heute an. Fang eine Beziehung jetzt an. Wenn du dazu Fragen hast, komm auf irgendwen zu von uns. Auf mich, auf den Christian. Komm zum Luki, auf irgendwen. Hey, wir helfen gerne. Vertrag diese Entscheidung nicht, weil es geht um echt viel. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, oder wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich ermutigen. Vertrau auf das Werk von Jesus. Vertrau auf das Werk von Jesus dafür, dass es ausreichen wird. Und vertrau darauf, dass Jesus die guten Werke, dass Jesus das Gesetz in deinem Leben vollbringen wird. Herr, durch Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen vor Gott. Und Gott wird uns einmal perfekt machen. Wir sind noch nicht ganz perfekt, aber er wird uns einmal perfekt machen, so wie wir sein sollten. Genieß diese Freiheit. Genieß die Freiheit, indem du Jesus Christus mit dem ganzen Herzen nachfolgst. Herr, ich mag dir Danke sagen für das Gesetz. Herr, es ist gut, und wir sehen das. Herr, es ist für unser eigenes Wohlergehen. Herr, ich mag dich bitten, dass du uns hilfst, das Gesetz zu halten. Aber wir möchten dich bitten, dass du uns genauso die richtige Einstellung dafür gibst. Herr, wir wollen das Gesetz nicht halten, damit wir damit prahlen können oder die beeindrucken. Nachher, die können die nicht beeindrucken. Ich möchte dich bitten, dass wir das Gesetz halten, weil wir die lieben von ganzem Herzen. Schenk uns alle die richtige Einstellung, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass du den restlichen Sonntag segnest, dass die Gemeinschaft noch segnest und dass wir durch alles, was wir machen, die verherrlichen, Herr. Danke, Herr. Amen.